Moin moin und herzlich willkommen hier im Gruppetto Hamburg Podcast. Wir sind im zweiten Teil angekommen mit Lars Wichert. Hallo Lars, ne?
Moin Tobi. Ja, ich habe sogar den weiten Weg aus der Lüneburger Nordheide hier nach Hamburg genommen, damit wir hier mal richtig face-to-face sitzen.
Ja, in Wirklichkeit behandle ich ihn gleich und nur deswegen bist du hergekommen und ich will unbedingt noch diesen zweiten Teil abstauben.
Okay, das sind zwei Ansichten, die man so teilen kann. ich bin wegen beiden hier.
Geil, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall wurde mir positives Feedback zu der ersten Folge mehrfach zugeschustert. Vor allem von Flo, der ja deinen trockenen Humor liebt. Und in Erinnerung ist mir geblieben irgend so ein geiler Spruch von wegen, das ist dein großes Blatt oder das ist dein kleines Blatt. Ne? Irgendwie das 54er Blatt, ja, das war mein kleines Blatt. Also Lars, wenn du mehr solche, also lass uns hier ruhig aufs Blatt hauen.
Okay, wir gucken. Ich glaube, das war, als wir über den Norseman gesprochen haben, da werden wir ja wahrscheinlich nachher nochmal zukommen, ja. Wo es darum ging, mit welcher Übersetzung ich die Berge in Norwegen hochgefahren bin.
Ja, genau. Ja. Genau. Als allererstes muss ich einmal hier loswerden. Freunde, 14.3. gibt es, nee, 13.4. so, 13.4. gibt es ein Event von Red Bull und zwar das Red Bull Aufsatteln. Du hast dir das auch so ein bisschen angeguckt, ne?
Es ist bei mir ins Postfach geflattert. Ich habe so ein Newsletter von Red Bull und da ist es mir auch untergekommen. Hab dann mal raufgeklickt und fand es gleich ziemlich spannend, weil es nämlich kein Einzelwettkampf ist, sondern man da als Team unterwegs ist. Und vom Format her verspricht es auch eine richtige Laktatparty zu werden.
Ja. Hast du nicht Lust, Philipp, mit Philipp Birkner wieder das zu machen?
mit Philipp wäre auf jeden Fall was. Ich habe mal mit Philipp Birkner für alle, das ist ja mein Trauzeuge und war auch mein Partner beim Cape Epic, so wie es Cape Epic sagt, vermeintlich härtesten Mountainbike-Marathon der Welt, der in Südafrika stattfindet. Und Philipp Birkner ist eigentlich überhaupt kein Mountainbiker und hat sich dafür dann so ein bisschen überreden lassen. Und im Vorhinein haben wir uns aber verabredet, da bin ich extra von Hamburg nach Freiburg runtergefahren, weil es kurz vor Weihnachten gibt es da immer ein Event, was quasi auch einen Cross-Lauf mit einem Cross-Fahrradfahren verbindet, also auch als Zweierteam. Ja. Und ich habe extra meine 700 Kilometer da auf mich genommen, um runterzufahren. Und ich bin auch echt nicht viel vorher gelaufen. Auf jeden Fall bin ich die erste Runde richtig hart angelaufen und übergebe dann halt den Staffelstab. Da ist auch immer so rundenmäßig. Und denke so, Alter, wo bleibt der denn? Ewig lange gewartet und irgendwann kommt er so mit seinem Fahrrad auf der Schulter und sagt, okay, der Tag ist beendet. er hat noch nicht mal eine ganze Runde gemacht, weil ihm einfach mal gleich zwei Speichen gebrochen sind und dann war es das mit unserem Wettkampf. Aber auf jeden Fall auch eine lustige Erfahrung.
Stimmt, ich habe hier in meinen Notizen habe ich gar nicht Cape Epic aufgeschrieben. Lass uns auf jeden Fall ganz kurz noch rein steigen gleich. Also Red Bull aufsatteln. Ich glaube, das ist ein ganz geiles Event. Wir sind leider zu dem Zeitpunkt auf Mallorca mit 45 Leuten. Wir sind jetzt voll. Auch das letzte Frauenzimmer wurde gefüllt. Deswegen schaut da mal auf der Website vorbei, Red Bull aufsatteln. Ich glaube, das wird ein ganz cooles Event. Cyclocross in Bremen auf der Galopprennbahn. Zu zweit, teammäßig unterwegs sein. Also, Cape Epic. Du bist Cape Epic gefahren. Wann war das?
2017.
2017? Ah, ist echt 2000, schon so lange.
Ja, ist das echt schon lange her. Und jedes Jahr, es steht jetzt auch gleich, oder steht schon wieder fast vor der Tür. Das ist immer im März. Echt ein mega geiles Event. Wer da eventuell mal so ein bisschen folgen will, der sollte, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie das Speed Company Racing Team mit Gregor Egger. Das ist echt ein geiles Team und die starten ja da auch immer. Und genau, ich bin da so ein bisschen reingekommen. Mein ehemaliger Zweier ohne Partner beim Rudern, Yannick Korinth, der hatte aufgehört mit dem Rudern. Und während wir aber zusammengefahren sind, hatten wir das so ein bisschen verfolgt, was man so in den Trainingslagern macht, in den Frühjahrstrainingslagern. Und dann war so die Idee, boah, wenn wir irgendwann mal Zeit haben, dann starten wir da zusammen beim Cape Epic. Und dann waren die Olympischen Spiele 2016 oder 2016 war es dann so, man muss sich immer ein Jahr im Voraus anmelden und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, ey, komm, die Lotterie beginnt jetzt wieder oder wir können uns hier für die Startplätze anmelden. Das ist dann auch irgendwie, glaube ich, immer eine Woche oder mit der Zielankunft oder so, okay, ist es so, dass die Anmeldung öffnet. Und dann habe ich zu ihm 2016 gesagt, ey, Yannick, hier, komm, lass uns bewerben. Und er war dann auch direkt Feuer und Flamme und dann haben wir uns für 2017 beworben. Und dann war es so, dass er sich Mitte des Jahres das Leben genommen hat und zu dem Zeitpunkt hatten wir den Startplatz noch nicht, aber wir hatten wirklich ein paar Tage vorher telefoniert, dann hat er sich das Leben genommen und dann war es so, dass im Laufe der Zeit, man ist dann so auf einer Warteliste und auf der Warteliste waren wir eigentlich als Team ganz weit hinten und ich habe mir auch keine Gedanken mehr gemacht. Und im November kam auf einmal die E-Mail so von wegen, sie sind in der Warteliste jetzt so weit oben, sie haben den Platz sicher. Und dann habe ich gedacht, oh, ich hätte schon Bock daran teilzunehmen und irgendwie wäre es wirklich so eine Sache, um ja irgendwie so diesen Drive von Yannick weiterzuleben und weiterzuführen. Und dann habe ich seinen ehemaligen Mitbewohner und einen unserer besten Freunde gefragt, Philipp Bürgner eben, ob er sich vorstellen kann, mit mir da in Südafrika am Start zu stehen. Ich glaube, nach einem ganz langen Überlegen, weil es wirklich nicht so ist, dass er gerne Mountainbike fährt, hat er gesagt, ja, macht er. Und daraus ist dann eigentlich auch so ein bisschen diese ganze Arbeit entstanden, die wir jetzt ja so ein bisschen vorantreiben und schauen, dass wir da schon informieren. Ich meine, das Racing-Team vom Gruppetto hat auch Wir für Yannick drauf. Ich weiß nicht, wie oft du da drauf angesprochen wirst, wer denn Yannick ist oder was das denn ist. Auf jeden Fall, dadurch ist so Wir für Yannick entstanden und genau, sag ich mal, nachdem er sich das Leben genommen hat, ist dann ja auch rausgekommen in so vielen Puzzleteilen, dass er sehr wahrscheinlich an einer Depression gelitten hat, das eben aber nicht öffentlich kundgegeben hat, auch keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat etc. Also so, dass eigentlich immer noch so ein großes Fragezeichen im Raum steht, aber wir haben dann halt einen Verein gegründet, Wir für Yannick, der sich zur Aufklärung und Entstigmatisierung von Depressionen, vor allem im Sport oder Leistungssport, aber auch so im Allgemeinen einsetzt.
Ja, stark. Jetzt hast du hier wirklich drei Themen zusammengebracht. Also ja, ich kannte Yannick, ich weiß nicht, war er in dem Trainingslager vor Rio, wo ich mit dabei war?
Nee, da war er nicht mehr mit dabei. Er hat
da hatte er schon aufgehört, ne?
Genau, ich überlege gerade, wann er aufgehört hat. Er hat 13 auf 14 hat er aufgehört. 2013 bin ich mit ihm zusammengefahren. Dann ist er runtergegangen zum Studium nach Freiburg, hat da mit dem Studium angefangen und ist da dann auch in den Radsport gekommen. Also er ist zum Beispiel auch für KED Stevens gefahren oder ist da dann mit in das Nachwuchsteam gekommen, weil er da einige rund um Kirchturmrennen ziemlich dominiert hat und ist da dann auch dann ein paar andere Rennen gefahren und hatte da auch so dann den Sprung Richtung des Radsports genommen.
Ja, mein erstes Trainingslager bei euch Hoderan war, glaube ich, 2014, 2015. Irgendwann dann, genau. Und dann seid ihr, also bist du mit Philipp, und das habe ich nämlich noch, das habe ich auf jeden Fall so verfolgen können, weil wir da öfters zusammen unterwegs waren, dass du dann beim Cape Epic gestartet bist. Und ich dachte mir natürlich, wenn ihr da hinfährt oder wenn du da hinfährst, ja, willst du auch gewinnen.
Das Ziel war ganz klar.
Aber ich hatte auch gar keine Ahnung, was das ist. Ich war vorher auch noch nie in Südafrika. Also ich,
Also wir sind da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, blauäugig, aber auf jeden Fall nicht so an die Startlinie gegangen, wie man es wahrscheinlich hätte machen können. Wir sind da wirklich einfach als zwei Freunde an den Start gegangen, die einen ganz guten Fitnessstand hatten. Ich immer noch als Ruder-Leistungssportler zu der Zeit. Philipp einfach als ehemaliger Leistungssportler mit einem guten Trainingsstand. Und dann war für uns erstmal so das Ziel, dass wir gesagt haben, dass wir unter die Top 100 kommen wollen. Man muss dazu sagen, es starten halt Profis und Altersklassenathleten oder Hobbyathleten zusammen. Und da gibt es wirklich eine Spanne von, ich meine, Karl Platt, der Seriensieger oder der Rekordsieger vom Cape Epic oder ehemalige Olympiateilnehmer oder Olympiasieger, wie Jenny Riesvedt, die Schwedin, die in dem Jahr auch gestartet ist, die im Jahr vorher Olympiasiegerin wurde. Also sowas steht dann da im März am Start und dazwischen halt ein Hamburger oder einer, der nur in Hamburg trainiert und einer, der eigentlich gar kein Mountainbike anfasst, so ungefähr. Und dann haben wir uns da echt 8 Tage oder 7 Tage guten Rennspaß gegeben, wobei sagen wir so, die ersten 2 Tage, ersten 3 Tage waren wirklich richtig viel Erfahrung für uns und dann kam, glaube ich, noch mehr Spaß dazu.
Ja, geil. Und ihr wart nach dem ersten, nach dem Prolog, wart ihr wie viel da?
Ja, das Lustige war, bei der Anmeldung haben wir José Hermida getroffen. Auch so eine Mountainbike-Legende, hat an, glaube ich, 4 Olympischen Spielen teilgenommen, hat auch eine Medaille gewonnen. Und er läuft uns über den Weg und wir fragen ihn nach dem Foto und er stellt sich so lässig in die Mitte, hat auch immer so ein Hufeisenbart zu den Rennen gehabt, also wirklich ein richtig geiler Typ, ein Spanier. Und dann haben wir ein Bild gepostet und meinten zu ihm, so von wegen, wer das Rennen quasi morgen oder wer morgen gewinnt, gibt das Bier aus. Und dann meinte er, ja, ist kein Problem. Und lustigerweise waren wir dann beim Prolog wirklich vor ihm und seinem Partner. Und seinem Partner war auch ein ehemaliger Tour de France-Fahrer und so. Und wir haben den Prolog gegen die quasi gewonnen und waren, oh, ich weiß gar nicht, in den Top 40, 30., 40., irgendwie so.
Ja, so erinnere ich das, ja.
Ja, und dann hatten wir uns damit halt für den ersten Startblock hinter den Profis qualifiziert und die sind aber bei uns immer im Startblock gestartet, weil sie nicht als Profis gestartet sind. Dann kommt er morgens in den Startblock rein, guckt so, sieht uns und sagt so, Jungs, das Rennen beginnt erst heute. Gestern war gar nichts. Ja, und wir halt vollkommen blauäugig an die erste Etappe dann nach dem Prolog gegangen, relativ weit vorne mitgefahren und dann sind die uns halt in den Abfahrtpassagen immer weggefahren, so andere, und wir sind immer rangesprintet. Und es waren so fast 40, 42 Grad und wir sind wirklich so geschmolzen. Und irgendwann war es dann so, dass uns ein Mixteam eingeholt hat. Das war das erste Mixteam mit Frischknecht und der Jenny Riesvedt. Also auch eine Schweizer Mountainbike-Legende mit der amtierenden Olympiasiegerin. Und dann haben wir uns bei der in den Windschatten gehangen. Oder war es echt so, dass wir erstmal in den Windschatten mitgefahren sind und irgendwann merke ich so, wie mein Oberschenkel zumacht. Und ich denke so, oh, fuck. Und Philipp und ich haben immer so kommuniziert, wie geht's dir? Und ich so, ja, es könnte gleich sein, dass wir mal kurz anhalten müssen. Und kurze Zeit später geht so dieser eine Oberschenkel richtig zu. Und ich habe nur so gedacht, wir müssen in diesem Windschatten bleiben. Habe noch versucht, mit übertriebenem Oberschenkelkrampf da dran zu bleiben. Auch noch so am Ausschütteln. Und während ich versuche, den irgendwie unter Volllast wegzukriegen, den Krampf, kam auf der anderen Seite auch noch ein Krampf.
Das ist so fies.
Und dann meinte ich zu Philipp, okay, wir müssen jetzt mal kurz anhalten. Philipp war mega froh, ohne es mir zu sagen. Und dann haben wir uns irgendwie ins Ziel gekämpft und dann gab es noch so einen Moment so, oh, Philipp, wie weit ist es noch? Ja, noch so knapp 20 Kilometer. Und so die normale Rechnung ist ja, ich meine, wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist, dann denkst du so 20 Kilometer, okay, minimal länger als eine Stunde. Und dann guckst du einmal da auf deinen Tacho und bist irgendwie an dem Tag mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h unterwegs gewesen und du denkst so, fuck, es sind noch fast 2 Stunden. Und du fährst die ganze Zeit in so einem tiefen Sand und siehst neben dir diese gefühlt frisch asphaltierte Landstraße und dazwischen aber so ein Weidezaun und du darfst nicht auf diese Landstraße fahren. Auf jeden Fall kommen wir dann ins Ziel, sind beide komplett zerstört, sitzen so eine halbe Stunde nebeneinander in dem Ziel, haben so kalte Waschlappen im Nacken und dann sagt er irgendwie so, Lars, meinst du, die nächsten Etappen wären genauso schwer? Beide komplett zerstört, aber ab dem nächsten Tag ging es dann. Dann haben wir uns da so ein bisschen gefangen, wussten auch, wie wir uns einsortieren sollen. Auf jeden Fall war es so, dass José Hermida jeden Tag in den Startblock reingekommen ist, uns angeguckt hat und jeden Tag einen Finger mehr gezeigt hat, damit er gesagt hat, wie viele Bier er am Abschlussabend von uns bekommt. Also es waren dann letztendlich 1 musste er uns ausgeben und wir die restlichen.
Geil.
Genau, das war das Cape Epic und mit diesem Cape Epic haben wir halt gesagt, okay, wir müssen irgendwie so Aufmerksamkeit schaffen. Und haben halt gesagt, okay, wir gründen den Verein Bier für Yannick, was so das oder das Auftakt-Event dann davon war, mit dem wir so ein bisschen Aufmerksamkeit geschaffen haben, dass wir da eben mit dem Verein für die gute Sache einstehen. Und bis zu diesem Jahr war halt so ein ganz fester Termin, den wir immer auf der Agenda hatten, war der Arlberg Giro. Da war zum Beispiel Flo auch mal mit. Da sind wir gemeinsam zum Arlberg runtergefahren. Echt ein geiles Event gewesen. Könnt ihr mal Flo fragen, wie es ihm erging.
Sehr gut. Also das notiere ich mir fürs nächste Mal. Ja,
auf jeden Fall hat es ziemlich Bock gemacht. Und dieses Jahr fällt der Arlberg leider aus. Da sind wir noch so ein bisschen am Gucken. Aber sonst war das halt auf jeden Fall immer so ein Event, wo wir hingefahren sind, weil Yannick das Rennen mal gewonnen hat, auch in Rekordzeit. Und das da in Österreich echt so eine ziemliche Institution, so wie hier, wie heißt das andere große Rennen? Genau das.
Genau, Transalp?
Nee, Transalp ist es nicht. Sag mal, ich stehe jetzt voll auf dem Schlauch.
Ja, dieser Ötztal.
Ötztaler, genau. So ähnlich wie der Ötztaler. Mit richtig coolen Anstiegen. Und da sind wir jetzt so ein bisschen am Gucken, ob wir da für dieses Jahr noch eine Alternative finden. Genau.
Ja, und die Wir für Yannick Trikots, die du gemacht hast, das sind die orangen Trikots, die man hier in Hamburg dann sieht. Oder eigentlich in Deutschland.
Genau, also nicht nur in Hamburg, sondern überall, alle, die kaufen wollen und auch für die gute Sache einstehen wollen, haben da die Chance, eben Radklamotten zu holen. Wir hatten dann damals gesagt, so was so das Beste wäre, um das nach außen zu tragen. Und da war schon so, dadurch, dass er viel im Radsport war und wir halt auch jetzt nicht nur im Rudern unterwegs waren und Rudern ja dann irgendwie gefühlt nochmal eine kleinere Sparte ist als Radfahren, war es so, dass wir uns da eben auf jeden Fall für die Radtrikots eingesetzt haben oder die durchgesetzt haben. Genau, und das sind so ganz orangene oder so orange-rote Trikots mit einem coolen Farbverlauf mit Wir für Yannick drauf, um da halt einfach Aufmerksamkeit zu schaffen. Und genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Wir organisieren halt jetzt letztes Jahr, da hattet ihr ja auch einmal Werbung gemacht mit dem Symposium, wo wir ja mit einer der renommiertesten aktuellen Psychologen mit dabei hatten, wo es einfach so wirklich darum ging, wie kann man eine Depression erkennen, was sind so die Merkmale, wie ist so der aktuelle wissenschaftliche Stand, was so auch die Therapie im Sport angeht, weil letztendlich ist es ja schon, man empfiehlt vielen, die eine Depression haben, dass sie sich bewegen sollen, Sport machen sollen. Wenn jetzt jemand aber viel Sport macht, dann ist natürlich die Frage, wie versucht man den zu therapieren? Und ich fand, es war ein extrem interessanter Tag und wirklich auch sehr lehrreich. Und das sind so Punkte, die wir halt angehen, dass wir versuchen, mit so einem Symposium eben darauf aufmerksam zu machen, auch eine gewisse Lehre mitzugeben. Und ansonsten halt, wenn man irgendwie jemanden in so einem orangenen T-Shirt sieht oder so, dass man ihn drauf anspricht oder dass man eben einfach über dieses, ja, wer ist denn jetzt Yannick und warum wir für ihn so ins Gespräch kommt und da halt das hinbekommt, dass so die Depression gar kein Tabuthema mehr ist, sondern man das wirklich so in den gesellschaftlichen Mittelpunkt drückt und dieses ganze Thema entstigmatisiert.
Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass zwei Sportler, die wir beide kennen, beide zu mir das erste Mal gekommen sind und gesagt haben, dass sie nicht mehr können. Also bevor die den Arzt aufgesucht haben, in dem Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Athlet. Und für mich, also mir hat es da auf jeden Fall einmal geholfen, dass ich dich kannte, dass ich einmal zu dir kommen konnte und da ein bisschen Rat fragen konnte, wie ich damit umgehen soll. Weil ich glaube, ja, für dich und mich ist es einfach sehr schwer nachzuvollziehen, was das bedeutet, wie man damit umgeht und weil es halt auch nicht von heute auf morgen wie Bauchschmerzen weg ist.
Ja, so ist es. Also es ist jetzt nicht irgendwie mit dem Fingerschnippen weg. Das Wichtigste ist wirklich, dass du, oder für den Betroffenen ist es so das Wichtigste oder auch schon ein Riesenschritt, sich da überhaupt zu öffnen. Wenn man selbst das irgendwie mitbekommt, dass jemand betroffen ist, dann ist es auf jeden Fall auch gut, da offensiv zu ihm hinzugehen und darüber zu sprechen. Dass wir jetzt irgendwie das lösen können oder so, das funktioniert nicht. Also dafür gibt es einfach Experten, die dafür zuständig sind. Aber allein schon ein offenes Ohr zu haben und zu zeigen, dass es eben ja eine Erkrankung ist, wie eben, ja, Bauchschmerzen ist jetzt keine große Erkrankung, ne? Aber wie ein Schnupfen, dass das komplett.
Aber tun manchmal echt richtig weh, ganz ehrlich.
Ja, das stimmt. Aber ist es trotzdem so eine Sache, die echt einfach ja letztendlich mitten in der Gesellschaft steht und da ganz viele Punkte immer mit reinspielen und für die Außenstehende ganz häufig auch unerklärlich ist. Auch bei Yannick war es so, wenn man da alle Umstände sich anguckt, ist es so, dass man immer noch nicht ganz weiß, wie er zu diesem Schritt gekommen ist und warum er ja das als einzigen Ausweg gesehen hat.
Ja, Lars, du bist bekannt, du bist vielen bekannt wahrscheinlich und ähnlich, ich würde sagen, wie Jan Yamaguchi, unangenehm fällst du auf. Und zwar, dass du in fast jeder Strafa-Liste, was Comms angeht, oben stehst. Es ist schon asozial, das weißt du auch, ne?
Es gibt auf jeden Fall einige, glaube ich, die mich dafür haten. und das finde ich ist komplett übertrieben, weil für mich ist Strava wirklich eigentlich eine coole Community. Und für mich ist es so, dass ich denke, ey, dass so Com-Hunting ja wirklich eigentlich was Lustiges ist. So, dass Voll. Wenn der eine versucht, es zu schlagen, dass man dann irgendwie versucht, am nächsten Tag wieder da hinzufahren und den auch zu holen oder so. Was ich nicht ganz so geil finde, muss ich sagen, wenn man merkt, okay, man versucht, die Comms alleine zu holen und dann merkt man, okay, das war definitiv komplett angefahren und man holt sich da sein Peloton, um nach vorne zu kommen. Da kann ich hier natürlich im Süden oder im Norden Niedersachsens nicht ganz mit so einem starken Gruppetto auflegen, wie manch einer von euch. Aber ich glaube, so dieses ganz harte Com-Hunting mache ich nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall schon was Cooles.
Ich bekam eine Nachricht von meinem Stiefvater, der mir schrieb: Tobi, ich bin jetzt Local Legend auf Teneriffa, da wo wir wohnen immer. Und aber wie du den Komm da hast, das kann ich nicht verstehen. Ich bin da schon mit 45 lang gefahren. Man muss dazu sagen, das sind 17 Sekunden bergab. Und ich schrieb ihm nur, ja, du musst halt sehr schnell reinfahren und dann noch mit Risiko sprinten und in den Kreisverkehr, da darfst du auch nicht bremsen.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein Kommen, der nicht auf deiner Head-Unit angezeigt wird. Das sind ja dann diese Bergab-Passagen, ja, die Strava da irgendwann mal weggenommen hat. Ich muss auch sagen, ich bin mehr für die langen Comms. Also das macht schon Bock, wenn es irgendwie so Segmente gibt, die man kennt, die irgendwie 10, 40 Kilometer lang sind oder so. Das ist schon was Geiles, auf jeden Fall. Vielleicht noch besser ein Rundkurs, sodass es nicht ganz so wetterabhängig ist, weil ich meine, hier in Hamburg ist ja schon echt, bei manchen Comms brauchst du definitiv gute Wetterbedingungen.
Kennst du die App Combinator?
Nee.
Ehrlich nicht?
Nee, kenne ich echt nicht.
Lars, es gibt eine App, die auf Strava-Segmente anzeigt, ob der Wind günstig steht oder nicht.
Aber wahrscheinlich auch als Plus-Content, also zum Bezahlen, oder?
Nee, nee.
Was? Kostenlos?
Kostenlos. Combinator, glaube ich,
heißt das. Du hast mich ins Game zurückgeholt.
Wirklich, wenn du wahrnimmst, oh Mensch, hier ist auch heute windig, machst du die App auf und dann siehst du auf dem Ausschnitt von der Karte, den du da öffnest, welche Segmente es gibt. Und dann gibt es ein rotes Segment und auch ein grünes Segment. Und das grüne Segment, das steht unter gutem Rückenwind.
Oh, krass.
Nee, das ist wirklich krass.
Ja, kannte ich echt nicht. Nee, früher war es schon so, dass ich mal geguckt habe, so hier, da und da. Aber mittlerweile ist es echt so, natürlich gibt es immer noch Comms, die irgendwie nicht in meinem Besitz sind. Es wäre auch komplett vermessen, da zu sagen, dass ich irgendwie alle Comms halte. Aber so, da kann Jan Yamaguchi wahrscheinlich auch ein Lied von singen, ja, wenn man häufig auf irgendwelchen Strecken unterwegs ist, dann erweitert sich der Radius irgendwie, wo man noch keine Comms hat. Und dafür muss ich natürlich schon dann längere Ausfahrten machen, das ist dann auch nicht immer gegeben. Und ich gucke dann auch nicht jetzt immer, wo was ist. Manchmal, wenn mir ein Comm geklaut wird, dann gucke ich schon, dass ich da mal wieder eine Strecke langlege und versuche, den dann zurückzuholen.
Cyclassics. Du bist mal die Cyclassics gefahren. Ich wusste vorher gar nichts von denen. Und als ich dann mitbekommen habe, was die Cyclassics sind, da hast du mir erzählt, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo im Trainingslager oder sonst wo, dass du die auch mal mitgefahren bist. Wann?
Ich bin die sogar zweimal mitgefahren.
Okay, erzähl mal, wann bist du die mitgefahren?
2017 und 2018.
Okay, und welches, und erzähl uns einmal kurz von 17 und einmal von 18. Weil ich weiß, da ist auf jeden Fall eine Geschichte, da ist eine gute Geschichte zu holen.
Beide Geschichten sind eigentlich ganz geil. 2017 lagen die Zeit Classics genau zwischen den beiden unmittelbaren Wettkampfvorbereitungen für die Weltmeisterschaft. Also wir sind aus einem Trainingslager gekommen und dann war irgendwie, glaube ich, eine Woche frei, dann waren die Zeit Classics und dann ging der zweite Teil weiter. Und die Side Classics waren schon ausverkauft und dann habe ich aber gedacht, okay, ich schreibe die mal an und frage mal, ob die eventuell einen Startplatz für jemanden haben, der quasi in der Nationalmannschaft ist. Und dann haben die mir gesagt, ja, so ganz einen normalen Startplatz können sie mich nicht stellen, aber sie hätten hier irgendwie für einen VIP-Startplatz gibt es was. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich würde gerne die mittlere Strecke mitfahren. Damals gab es noch diese drei Strecken. War ja auch 2017 noch mit der richtig geilen Runde da durch die Nordheide, also über die Köbrandbrücke rüber, Ehesdorfer Heuweg. Und dann war es so, dass ich den Startplatz bekommen habe und dann stand ich an der Startlinie und dann war halt ein riesen Startblock vor mir. Dann kam Startblock B mit ein paar Promis, also Marcel Wüst war damals dabei und weiß ich was. Und dann kam Startblock C oder B quasi hinter mir. Und zwischen den Startblöcken war jeweils eine Minute Abstand. Und dann war nur so mein Gedanke so, boah, scheiße, wenn du hier irgendwie die doch ein Wörtchen mitreden willst, da musst du ja auf jeden Fall die vor dir einholen. Was ich halt zu dem Zeitpunkt, als ich am Start stand, weil ich mich da mit nicht so weit auseinandergesetzt habe, nicht wusste, war, dass Startblock A komplett die 180 Kilometer waren und Startblock B komplett die 120 Kilometer. Und ich war quasi dazwischen und war auch für die 120 Kilometer, aber bin halt eine Minute vorher gestartet. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, ich versuche wirklich so schnell zu fahren, wie es geht und das alleine, bis ich quasi die vorderen eingeholt habe. Ist dann so ein bisschen ausgeartet, dass ich ja fast eine Stunde alleine wirklich oberste Kante gefahren bin.
Obwohl das nur eine Minute dazwischen war.
Ja, oder? Ich meine, ich bin alleine gefahren. Ja. Es ist keiner mit mir gefahren und dann halt vor dir wirklich eine komplette Gruppe.
Hattest du Leute hinten an dran bei dir?
Nee, gar nicht. Nee. Ich bin komplett alleine gefahren. Also Ehesdorfer Heuweg waren dann so ein paar, die sich dann in den Windschatten gehangen haben, von denen, die ich überholt habe aus Startblock A. Mussten dann abreißen lassen und dann hinten, wenn es Richtung kurz vor Rosengarten, hatte ich dann die Hauptgruppe eingeholt und habe gedacht, okay, ich atme durch. Bin auch nie in so riesen Gruppen gefahren, also habe ich mich gleich so Richtung vorne orientiert, gedacht, so ich halte mich aus allem raus und gucke. Und dann war mein Gedanke, okay, wenn du hier irgendwie ein Wörtchen mitreden willst, dann ruhst du dich ein bisschen aus und wenn da jemand versucht wegzuspringen, springst du einfach mit und du gehst alle Ausreißversuche mit, bis du vorne bist. So richtig Newbie-mäßig. Und kurz bevor der Ausreißversuch losging, gucke ich so nach rechts und sehe so, da ist ja einer mit Startnummer B, also mit jemandem, der hinter mir gestartet ist. Und dann habe ich so gefragt, wie kommt ihr denn hier hin? Und das war Ben vom Canyon Red Pack. Und die hatten damals hier auch mit Fritz Ferner dann halt alles darauf angesetzt, dass sie aus Startblock B halt nach vorne fahren, um die 120 Kilometer zu gewinnen. Und ich hätte eigentlich nur eine Minute warten müssen und hätte dann irgendwie so 20 Leute gehabt, mit denen ich mitfahren hätte können. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass Ben den Ausreißversuch gestartet hat. Ich bin hinten ran und dann waren wir zu viert, haben uns da relativ schnell von der Gruppe abgesetzt. Und der eine musste schnell abreißen lassen und dann sind wir zu dritt gekreiselt und dann der eine, der halt noch mit dabei war, Ben und mich dann so gefragt, so ja, was fahrt ihr eigentlich? Wir so, ja, wir fahren die 120. Okay, ich fahre die 180. Ciao. Und dann hat er sich direkt zurückfallen lassen und dann sage ich zu Ben, ey Ben, ich bin noch nie ein Radrennen gefahren, was machen wir jetzt? Und Ben sagt so, wir haben zu viel investiert, als dass wir jetzt aufgeben. Dann war ich, gut, dann lass uns das Ding durchziehen. Und das Lustige war, am Abend vorher habe ich mal…
War Fritz auch dabei?
Ja, aber der war quasi hinten, also der ist nicht mit weggesprungen. Also
du bist mit Ben jetzt alleine?
Genau, ich bin jetzt mit Ben alleine und wir fahren vielleicht so eine Minute vorm Feld oder so, dann schon ein bisschen weiter. Und den Tag vorher habe ich meine Frau gefragt, so, ja, was denkst du, wo soll ich den Ausreißversuch starten, so als Gag? Und dann sagt sie, ja, spätestens, wenn du hier knapp vor unserer Haustür vorbeikommst. Und dann sage ich so zu ihr, ey, weißt du was, das sind noch fast 40 Kilometer von hier, ja, das schaffe ich niemals. Und mit Ben war ich dann schon 20 Kilometer vorher alleine unterwegs. Also wir waren schon, wir sind dann irgendwie fast 58 Kilometer alleine gefahren und sind wirklich richtig hart gefahren. Und haben es dann am Deich mit richtig Gegenwind geschafft, den Vorsprung zu halten. Und kurz bevor wir hier in die Stadt fahren, sagt Ben so, boah, ey, ich bekomme langsam Krämpfe. Und dann habe ich gedacht, okay, ey, heute dich habe ich im Sack. Was aber klar war, war dadurch, dass ich halt diese Minute vorher gestartet bin, habe ich in dem Sinne nur inoffiziell dann die 120 Kilometer gewonnen und ganz offiziell Ben. Aber wir waren dann, glaube ich, irgendwie mehr als eine Minute vor, sodass ich dann insgesamt irgendwie Zweiter wurde oder so. Aber dadurch habe ich inoffiziell die Side Classics gewonnen. War echt mega lustig. Und im Jahr drauf?
Für das Jahr drauf müssen wir uns jetzt einmal, musst du dich einmal jetzt hier in die Patientenposition bewegen, weil sonst kriegen wir das hier nicht zu Ende. Also wir bauen hier einmal um und dann erzählt Lars die zweite Geschichte, während ich ihn behandle.
Muss ich so mich mal nackig machen, wie immer?
Ja.
Okay. Hose runter. Hose runter.
Jetzt den zweiten Teil von 2018.
Tobi hat die Gummihandschuhe an und falls Töne kommen, dann versuche ich mich zu entspannen. ja, 2018 war es dann so, dass ich auch gedacht habe, oh, coole Sache. Da waren dann auch Flo und Greg mit dabei. Ich habe mich auch, ich weiß nicht, ob Greg auch so ein bisschen bekannt ist, wahrscheinlich nicht, aber auch ein Ruderer, auf jeden Fall hatten wir uns vorher sogar mal getroffen und Flo hatte mich hier so in die Gefilde der kürzeren Strecke eingeweiht, also hinten Kösterberg, weil der ja dann mit drin ist in der Strecke. Und 2018 war es so, dass die Streckenführung halt dann Richtung Ratzeburg ging und dann ist man noch die kleinere Schleife, die normale 60er-Schleife hinten rangefahren. Und glücklicherweise hat er mich da in zu dem Berg geführt, weil ich den echt vorher nicht kannte. Und dann war es so, dass wir eine Taktik besprochen haben, wie wir es denn machen. Ich stand wieder im Startblock eine Minute vorher, war aber auf jeden Fall eine ganze Ecke schlauer als im Jahr davor. Also habe ich gewartet und in dem Jahr war ein Riesenteam vom BKK Mobile da, die halt wirklich alles darauf gesetzt haben, da Teamtaktik zu fahren und Peloton auszubremsen und alles Mögliche. Auf jeden Fall habe ich mich nach einer Weile auch in einer Ausreißergruppe von ja so 10, 14 Fahrern, glaube ich, befunden mit 4 BKK-Fahrern. Und bis kurz vor Hamburg haben alle gut mitgearbeitet und dann war ein ziemlicher Bruch drin. Und dann ging es eigentlich nur noch so, dass auf der 60er-Runde dann halt viele rausgefallen sind und irgendwann haben wir uns, waren wir nur noch 5, 2 BKK-Fahrer und 2 andere und die BKK-Fahrer haben dann halt ständig Angriffe gemacht und ich war so derjenige, der die Lücke immer wieder zugefahren ist und dann waren wir Richtung, du musst mir mal sagen, ist es der Kösterberg, der lange Anstieg? Ja, also Kösterberg ist der lange Anstieg. Auf jeden Fall kommen wir da hin. Wir sind eigentlich nur noch zu dritt, die beiden BKK-Fahrer und ich. Und da ist ja dann einmal so diese kleine Senke drin. Und genau vor dieser Senke fährt halt ein BKK-Fahrer vor mir, bremst mich aus, der von hinten springt weg. Und ich denke so, boah, fuck, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann habe ich echt nochmal alles versucht zusammenzunehmen. Habe es geschafft, den Sprung hinzukriegen und bin dann halt zusammen mit dem alleine vorne weggefahren. Also dann habe ich mich wieder in der Ausreißergruppe befunden und ich habe aber gemerkt auf der Elbchaussee, dass meine Kräfte auch so langsam am Ende sind und wir haben uns dabei immer noch abgewechselt. Und dann ging es so Richtung Reeperbahn und ich habe gedacht, okay, geil, hier so lange dran. Und es war echt ein fairer Wechsel. Und habe dann einen Moment nicht aufgepasst. Dann kommt der Abzweig Reeperbahn und ich denke so, okay, ich lasse ihn vor. Und in dem Moment, zack, springt der volle Kanne weg. ich an zweiter Position und ich habe erst gedacht, dass das ja ein safes Ding ist, dass ich da noch als zweites ins Ziel fahre und dann ist aber der dritte Fahrer oder der zweite BKK Mobile Fahrer auch noch gekommen, so dass ich dann über die mittlere Distanz in dem Jahr Dritter wurde, aber auch einfach mega Geschichte, hat richtig Spaß gemacht, auch so die Live-Übertragung dann damals da im Livestream mit vorne zu sein, das war echt ein richtig lustiges Ding. Und
halt, ach, das gab's, ja, da konnte man richtig Livestream verfolgen.
Ja, ich hab sogar noch Videos, wie ich da auf der Elbchaussee dann vorne fahre.
Geil.
Also, war echt eine lustige Sache und so, warum ich immer vorne gefahren bin, ist, weil ich mich einfach aus diesen ganzen Stürzen, die dann teilweise sind, raushalten wollte und es hat auch einfach Bock gemacht. Die Geschichte war dann so, dass Flo den Sprung irgendwie nicht geschafft hat und ich glaube irgendwie so 60 Kilometer oder nach 60 Kilometern oder so ausgestiegen ist, weil er übertrieben Krämpfe bekommen hat. Also das Carbo-Loading am Tag vorher bei mir zu Hause mit Nudeln und allem drum und dran hat irgendwie in dem Jahr nicht ganz gefruchtet. Dafür hat Flo ja dann später nochmal richtig seine Leistung präsentiert.
Ja, jetzt ist er, also er hat ja selber auch gesagt, die Rennen, wenn es kalt ist und wenn es regnet sogar, das sind seine Rennen, da kann er viel besser performen.
Ich weiß gar nicht, wie, ja, so richtig heiß war es, glaube ich, nicht, aber es war auf jeden Fall nicht sein Tag, mit dem er da glänzen konnte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob seine ersten Cyclassics Classics waren, es war 2018, bin ich mir gar nicht so sicher, auf jeden Fall, war es echt ein lustiges Ding, aber seitdem bin ich dann nicht mehr mitgefahren und ich muss sagen, irgendwie so die Streckenführung dann von 2018 hat mich auch nicht mehr so hundertprozentig überzeugt. Das Gleiche ist ja eigentlich so ein bisschen bei der Ironman-Strecke, also so das, was da in den Süden rausging, war schon wesentlich geiler.
Ja, das glaube ich dir. Machen wir weiter beim Norseman. Einfach, weil du musst jetzt
noch
erzählen.
Eine geilere Radstrecke.
Weil du musst jetzt erzählen, ich muss ja hier behandeln jetzt. Von da aus, also du, das hatten wir letztes Mal angeschnitten, hast beim Norseman mitgemacht, man bewirbt sich da und da hast du einen Platz bekommen. Haben wir letztes Mal schon gesagt, wie viel da du wurdest?
Ich weiß nicht, wir können ja alle nochmal abholen. Ja,
hol nochmal ab, Norseman, es kommt morgen.
Nee,
Nacht.
Von
Freitag auf Samstag.
Genau, von Freitag auf
23
Samstag.
23 auf 24. kommt der Film auf YouTube raus.
So ist es.
Und da, vielleicht spoilern wir noch nicht dann zu viel, aber du kannst ja schon mal anreißen, oder? Oder wollen wir, ist auch Wurst. Erzähl mal.
Ja, wir können, also die Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte. Also die Bilder da sind wirklich was, die beiden Felix und Erik, das sind die beiden, die mit waren und uns da filmerisch begleitet haben, eingefangen haben, ist wirklich aus meiner Sicht mega geil geworden. Also muss man sagen, was die rausgeholt haben und das Ganze nennen wir Inside Norseman, also dass da schon so mehr die Betrachtung vom Zusammenspiel der Athleten mit den Betreuern ist oder mit den Supportern, weil es ist halt kein normaler Triathlon oder keine normale Langdistanz, wie sie jeder kennt, dass es halt so ein abgesteckter Kurs ist und es da Verpflegungsstationen und alles gibt, sondern der Norseman ist ein Punkt-zu-Punkt-Rennen, also man startet irgendwo mitten auf dem Fjord, springt von der Fähre in den Fjord rein, der ja auch keine Wohlfühltemperatur hat. Also wir hatten letztes Jahr schon Glück, aber so die Durchschnittstemperatur sind 14 Grad, glaube ich, von dem Fjord. Und dann schwimmt man 3,8 Kilometer bis nach Eidfjord, muss man sich vorstellen, so ein ganz kleines, niedliches Dorf am Ende vom Fjord. Und von da aus geht es 180 Kilometer über den Hardanger Widder und mehrere Anstiege bis zur Wechselzone, bis zur zweiten, wo dann die Laufschuhe angezogen werden. Und dann läuft man nochmal einen Marathon, wovon ja ungefähr ein bisschen mehr als ein Halbmarathon eigentlich in der Ebene ist und dann geht es den restlichen Teil des Marathons nur noch bergauf, bis zum Mount Gaustertoppen, so heißt er. Und wie man da eben diesen Startplatz bekommt, man muss sich bewerben, es gehen halt irgendwie 8000 Lose oder so in den Topf, knappe 260 Leute werden dann halt gezogen und kriegen dann da den Startplatz. Und ich war einer der Glücklichen, die dann einen Startplatz bekommen haben. Aber ich habe da so einen kleinen Umweg genommen, weil die Leute, die schon mal schneller als 8 Stunden 45 waren auf einer Langdistanz, haben die Chance, sich, auch wenn sie keine Profilizenz haben, sich halt in so einen Elite-Startplatz zu bewerben, wo halt insgesamt wesentlich weniger Bewerbungen sind als in dem ganz normalen Topf. Und ja, ich hatte dann halt Glück, da ausgewählt zu werden. Und mit dem Auswählen oder mit der Auswahl war dann klar, okay, jetzt muss die Planung beginnen, weil es ist halt echt so, dass man einen Support mitbringen muss. Also es ist wirklich verpflichtend, dass man jemanden hat, der einen da supportet. Und der ist dafür zuständig, dass die Wechselzone halt nach dem Schwimmen das ganze Material mitgenommen wird, dass das Fahrrad aus der Wechselzone dann wieder mitgenommen wird, dass deine Laufschuhe in der Wechselzone stehen. Und ist eben auch dafür zuständig, dass du deine Verpflegung kriegst. Natürlich kannst du dein Fahrrad vollhauen, keine Ahnung, mit dem Camelpack und sonst irgendwas. Aber bei den Höhenmetern, die du da nehmen musst, ist es dann schon besser, wenn nicht die gesamte Verpflegung am Rad ist, dass du da nicht komplett mit 10 Kilo Übergewicht fährst. Und so muss man da halt auch die Verpflegungspunkte bestimmen, wo der Support steht, was gegeben werden soll. Und dadurch ist dieses Rennen wirklich was ganz Besonderes, weil man halt so im Austausch mit jemandem ist und sich echt so auf diesen verlassen muss. Und wer jetzt denkt, so, dass der Athlet den härtesten Job hat oder am meisten aufgeregt ist, der ist da wirklich auf einem komplett falschen Weg. Es ist, glaube ich, so fast der Supporter, der da an viel, viel mehr denken muss und von dem auch am Ende der Wettkampf abhängt. Und ja, mega geiles Rennen.
Wen hattest du da mit?
Ich hatte meinen Bruder mit, meinen kleineren Bruder, 3 Jahre jünger. Den habe ich da mitgenommen. Und man muss dazu sagen, wir haben so eine gewisse Norwegen-Affinität, weshalb es auch echt geil war, ihn mitzuhaben, weil wir als Kinder einfach mega häufig mit unseren Eltern in Norwegen Urlaub gemacht haben. Und eigentlich mein Opa so ein bisschen dieses Bindeglied war, weil die früher in dem Sinne mit meinem Vater, als der noch klein war, auch häufig da war. Und so war mein Opa so ein bisschen die treibende Kraft, dass wir dann Norwegen kennenlernen. Und ich hatte meinen Bruder mit und es war dann schon so eine gewisse, besondere, vielleicht auch emotionale Sache, dann als wir im Ziel waren, dass wir da so das gemeinsam geschafft haben. Und hat einfach gebockt.
Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich als Therapeut, der für den Wettkampf ja verantwortlich ist, also ähnlich so wie dein Bruder in dem Fall, also der vorher viel Zeit da reinsteckt, währenddessen mit Fieber, ich kann teilweise Dinge nicht mehr angucken, weil ich mein Whoop rot wird. So ungefähr. Aber es ist so anstrengend. Also beim Beachvolleyball kann ich teilweise nicht mehr zugucken, weil dann spielen die da Punkt für Punkt immer hin und her. Oder beim Tennis ist es ähnlich. Also sehr, 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 sehr hart für die Supporter, die da mitleiden. Und die leiden richtig, ey.
Ja, die leiden richtig. Zumal die Vorbereitung, also man steht mitten in der Nacht auf. Also wir waren auf dem Campingplatz, hatten da in Dachzelten gepennt, von Thule oben auf dem Auto. Und man muss sich vorstellen, so romantisch es klingt, man versucht dann irgendwie früh schlafen zu gehen. Und dann war dieses Frühschlafengehen auch irgendwie erst um 10 oder 10:30. Und der Wecker hat aber um 2:30 geklingelt und da ist es echt krass gewesen, wie viel er einen da abgenommen hat, so von wegen Frühstück hinstellen, dann Auto doch noch fertig packen und die sind dann halt auch noch mit dem Motorboot rausgefahren, um da halt dann am Start mitzufilmen, also da haben Erik und Felix wirklich richtig geile Sachen mitgemacht und die Fahrradstrecke, wirklich, ich meine, wir sind ja hier im Gruppetto, und man kann Rasmus vielleicht fragen, wieso das Fahrradfahren in Norwegen ist. Ich kann halt wirklich nur von der Strecke erzählen. Und man fährt halt am Anfang ein ganz kurzes Stück Ebene und dann geht's fast eine Stunde nur bergauf. Daheim mit dem kleinsten Blatt als 54. das war halt im Vorhinein so eine kleine Überlegung, was man für ein Blatt nimmt, weil es geht halt schon echt lange bergauf und es gibt da auch richtig harte Anstiege oder Abschnitte so mit 10%. Und ich glaube, der erste Anstieg, der fast eine Stunde geht, sind dann auch irgendwie 6% oder so im Schnitt, was man die ganze Zeit hochfährt. Und vor allem dann nach 100 Kilometern oder so kommen dann halt auch drei wirkliche Rampen mit irgendwie 5 bis 8 oder 10 Kilometern, also auch echt dann nichts Angenehmes mehr. Ich hatte mich dann aber dafür entschieden, eben mein Setup nicht zu wechseln, habe ein 55er großes Blatt und dementsprechend ist das kleine Blatt, glaube ich, 55-42 und hinten dann ganz normal 11-28, also 28-42 war dann meine kleinste Übersetzung.
Deswegen bist du auch wirklich auf dem kleinsten Gang gefahren wahrscheinlich, ne?
Ja, ich schäme mich wirklich. Also ja. 8000 Watt, wenn du zuhörst. ich musste aufs kleine Blatt wechseln. Ich musste aufs kleine Blatt wechseln, war auch froh, dass ich da wenigstens noch die kleine Übersetzung hatte. Gerade am letzten Anstieg war es dann doch auch schon echt ein bisschen schwer und man muss sich das vorstellen, beim ersten Anstieg so Richtung Ende fährt man dann von der Straße weg und fährt dann halt nicht durch den Tunnel, sondern fährt so außen am Berg lang auf so einer alten Straße, die sie da früher mal in Stein gehauen haben. Und da sind Rampen drin. Puh, ich musste da schon aus dem Sattel gehen. Irgendwie 60er Trittfrequenz war da schon hoch. Und richtig hart treten, damit ich da irgendwie hochkomme. Und dann ist man nach einer Stunde endlich oder ein bisschen mehr als einer Stunde oben auf diesem Fjell, also auf dem Hardanger Widder. Und das ist wirklich mit das Geilste, was ich gefahren bin. Also keine Autos da am frühen Morgen. Also man springt um 5 Uhr ins Wasser, schwimmt dann halt eine knappe Stunde bis zum Ufer und dann ist es halt kurz nach 7, wenn du da oben bist. Knappe 5 Grad, ein bisschen diesig, also eine Sonne hat man da nicht gesehen, ordentlich kalt. Aber so diese Straße wirklich, wenn sie so leicht runtergeht und du da irgendwie mit 60 Sachen lang ballerst und die Kurven richtig geil zu fahren sind, weil da ist nichts mit Serpentinen oder so, ja, sondern alles Vollgas. Das hat wirklich mega gebockt. Und nach gut 90 Kilometern hatte ich dann halt meine Position im Feld quasi sicher. Und ab dem Zeitpunkt hat sich quasi im Ranking für mich nichts mehr geändert. Also es war wirklich ein relativ einsames Rennen. Ich glaube, die Platzierung kann man vorwegnehmen. Also ich wurde am Ende Fünfter und war dann auch an 5. Stelle. Aber was dann hinten raus noch alles passiert ist, das war wirklich, ich bin eigentlich so in die Langdistanz gegangen, dass ich gedacht habe, okay, ich habe in dem Jahr vorher noch, im vergangenen Jahr habe ich die Challenge Rot mitgemacht, die konnte ich in meiner Altersklasse gewinnen und wurde insgesamt Zweiter. Und da war es aber so, dass ich auch so auf dem, Richtung Ende der Laufstrecke schon richtig gestruggelt habe, Mühe hatte, mich da zu verpflegen, gehen musste und wirklich so kurz vorm Ausstieg war. Und bin dann so mega euphorisch in das Rennen gegangen und war Fünfter, habe gedacht, boah, geil. Aber es war so, dass nach vorne nichts passieren konnte und nach hinten eigentlich auch nichts mehr. Und dann bin ich losgelaufen und habe gedacht, boah, geil, das fühlt sich gut an und war wirklich so mega euphorisch und war auf dem Weg so, dass ich gedacht habe, okay, so kann es bis zum Ziel gehen.
Wie viel hattest du nach vorne und nach hinten so meistens Rückstand, Vorsprung?
Boah, ich glaube, nach hinten war zu dem Zeitpunkt, als ich in der Wechselzone war, so Viertelstunde, 20 Minuten, also wirklich richtig gut. Und nach vorne hin war es, glaube ich, ähnlich. Also ich war wirklich so in so einem Loch von einer halben Stunde, wo ich gedacht habe, es kann nichts passieren.
Und wer ist dann noch mitgelaufen? Weil ich weiß, Sebastian Kienle ist Zweiter geworden, oder?
Genau, Sebastian Kienle war letztes Jahr, also der deutsche Triathlon-Profi, der auch schon mal Hawaii gewonnen hat, der wurde letztes Jahr Zweiter. Und dann gibt es Jon Breivoll, das ist so ein Norweger und da so die Legende des Norsemen. Der hat da letztes Jahr den Streckenrekord oder im Jahr davor den Streckenrekord aufgestellt. Der aus dem vergangenen Jahr zählt nicht ganz, weil wir halt nicht auf dem Gipfel oben geendet sind, aber dazu vielleicht gleich mehr. Der hat das Rennen gewonnen und hat da halt den Sebastian Kienle geschlagen. Und dann waren noch zwei andere Norweger vor mir. Der eine hat auch schon mal den Norseman gewonnen, ist da auch so eine, extrem Triathlet oder Sportler aus Norwegen, der da ziemlich bekannt ist. Und ein ehemaliger Radprofi, glaube ich, aus so einem Conti-Team, der mich beim Radfahren dann Richtung am Ende des ersten Anstiegs hat er mich überholt. So muss man sich vorstellen, zwei Köpfe kleiner, gefühlte 50 Kilo leichter als ich. Da konnte ich dann nicht ganz mithalten. Und die waren auf jeden Fall vor mir. Und ich habe mich halt so echt in so einem Middle of Nowhere befunden. Und dann habe ich mich richtig gut gefühlt. Und ich weiß nicht, wer schon eventuell, es war kein Hungerast, aber wer vielleicht schon mal beim Fahrradfahren war und denkt so, oh, es läuft so geil und ist so voll euphorisch. Und auf einmal kommt wirklich so ein Schlag so von 0 auf 100, wirklich. Innerhalb von einem Kilometer war es dann eigentlich so von wegen, ich finische hier locker, ging es eigentlich nur noch um Überlebenskampf. Und so diesen Struggle hat Felix ist bei mir mitgefahren, hat er wirklich mega geil eingefangen. Und was da auch echt das Coole ist, ist zu sehen, wie eigentlich dann so dieses Zusammenspiel mit meinem Bruder ist. Und das ist halt auch bei Stefan dann zu sehen. Also Stefan ist auch im Rennen ein bisschen weiter hinten. Und da merkt man, wie sich der Support, da war ein richtig guter Kumpel von ihm, Support, Chris. Und der hat zum Beispiel eine Verpflegungsstation. Die haben sich an einem Punkt verpasst. Und dann macht er sich mega Vorwürfe. Und wie da so dieses Zusammenspiel ist. Und wie man versucht auch immer wieder so sich gegenseitig zu motivieren. Und das letzte bisschen muss dann der Support auch mitlaufen. Das ist verpflichtend, dass da mitgejoggt wird. Das ist halt echt einfach so eine besondere Sache und landschaftlich halt echt ein mega geiles Rennen. Und im letzten Jahr war es halt so, dass die letzten 4 Kilometer, die gehen dann eigentlich nochmal so, ja, eine Geröllwüste quasi, so ein Trail bergauf. Und da wurde aber der Gipfel geschlossen, weil es vorher so ein bisschen geregnet und gedonnert hatte. Und als ich da hinkomme, denke ich so, what, warum schließt ihr da diesen Gipfel? Ja, wirklich Sonnenschein, richtig geiles Wetter. Aber es war dann klar, dass eben diese 4 Kilometer, die es eigentlich nach oben gehen soll, wieder zurückgelaufen werden. Also man lief, ist dann bis zu diesem Checkpoint gelaufen, wo es dann eigentlich in diese Geröllwüste geht und ist dann wieder nach unten gelaufen. Diese Schleife, die wir da nach unten gelaufen sind, ist normalerweise die Schleife für diejenigen, die halt nicht in dieser Cut-Off-Zeit sind. Also die ersten 160 Sportler dürfen sonst quasi über diesen Checkpoint drüber und können oben auf dem Gipfel finishen und bekommen dann dieses sagenumwobene schwarze T-Shirt, also dieses Black Shirt, um das es geht. Und alle anderen haben aber auch die Chance, den Wettkampf zu beenden, indem sie dann halt bis zu diesem Checkpoint laufen, diese 4 oder 5 Kilometer wieder bergab laufen und da ist dann in Anführungsstrichen dieses White T-Shirt-Finish. Und für alle Athleten war es aber diesmal so, dass dieser White T-Shirt-Finish für alle Athleten gegeben war, weil man halt oben nicht finishen durfte. So im Nachhinein muss ich sagen, weiß ich gar nicht, ob es angenehmer ist, dann 5 Kilometer wieder bergab zu laufen, als sich noch diese 4,5 Kilometer nach oben zu quälen. Für den Support wahrscheinlich angenehmer, auf jeden Fall. Wobei der halt auch einen mega stressigen Tag hinter sich hatte. Und auf jeden Fall war ich dann im Ziel. Stefan ist dann auch so im Regen noch hochgelaufen. Und als wir dann beide im Ziel waren, war es dann wirklich so, dass es da aus Kübeln geschüttet hat. Wirklich, da war Weltuntergangsstimmung. Es war dann so, dass sogar die letzten Athleten von der Strecke geholt worden sind, weil es so heftig geregnet hat und dann auch teilweise noch gedonnert hat. Auf jeden Fall, genau, das war der Norseman und halt wirklich von Erik Groß und Felix Gensicke mega geil eingefangen in Bildern, die man sich so nicht vorstellen kann. Und nicht nur, weil es ein Film quasi über mich ist, sondern es ist, glaube ich, wenn man so die anderen Norseman-Dokumentationen sieht oder eventuell Filme sieht, die darüber ja berichten, ist das wirklich schon nochmal was richtig, ja, ein Alleinstellungsmerkmal, was Besonderes, weil es schon eher so dieses Insight zeigt und gar nicht so darum geht, so zu zeigen, so, ja, von wegen, ja, ich will auf jeden Fall so und so ins Ziel kommen, sondern es ist wirklich eigentlich so dieses Zusammenspiel und zeigt so diesen Weg, wie man es schaffen kann.
Ja, also ich hatte mir auf jeden Fall vor, boah, das ist schon was her, die Dokumentation von Sebastian Kieler angeguckt. Die hast du bestimmt auch angeguckt, ne?
Genau, die habe ich auch angeguckt.
Fand ich auch nicht schlecht.
Nee, ist nicht schlecht, genau, aber gut. Da geht es ja schon so um diesen
das Wettkampf. Das ist sein letztes Rennen auch.
Ja, auch, ne? So im Battle mit dem Jon Breivoldt und es ist sein letztes Rennen, ist eine Langdistanz und es ist schon so ein bisschen mehr Rennbericht und da hatten wir versucht und so ein bisschen, natürlich sind wir so ein bisschen an dieser Struktur vom Rennen gebunden.
Muss man, ja.
Muss man, aber es ist schon aus meiner Sicht ein anderer Ansatz. Und
also die drei Bilder, die ich bisher gesehen habe und ich hatte den Super Bowl mit Chris geguckt, da hat er auch davon nochmal erzählt. Ich glaube, das ist auch was Besonderes, ja.
Also, jedem ans Herz gelegt, 24.02.24, also ganz zufällig, echt ein geiles Datum gewählt. 0 Uhr, beziehungsweise, ja doch, 0 Uhr 1 sozusagen, ja. Am 24.02.24 geht die Doku online, schaut sie euch an, gibt mal ein Feedback, vielleicht gibt es sowas nochmal. Man muss auf jeden Fall sagen, in dieser gesamten Findung, dieses Drehen ist das eine, also Felix und Erik waren halt Kumpels oder sind Kumpels von Stefan und ich habe sie halt da erst kennengelernt und muss sagen, dass die beiden mir richtig ans Herz gewachsen sind, so in dieser kurzen Zeit, die wir da waren, weil es echt auch intensiv war. Und wenn man Felix wahrscheinlich fragt, sagt er, er muss jetzt erstmal Urlaub machen und macht drei Kreuze, dass er dieses Projekt beendet hat, weil es am Ende, glaube ich, doch nochmal länger ging, als wir gedacht hatten. Aber es war dann irgendwie so, dass die perfektionistisch waren, wir waren irgendwie perfektionistisch und dann waren wirklich immer so ein Hin und Her und willst du nicht das noch machen und jeder hatte so seine Ansätze. Aber am Ende ist, glaube ich, echt ein richtig geiles Produkt bei rausgekommen, wo wir Erik und Felix nur danken können, weil wir den kleinsten Anteil da hatten.
Ich bin gespannt. Ich stelle in der Shownotes dann den Link rein. Oder kann man den Link schon vorher generieren?
Ich
glaube, dann kann man es auch vorher gucken.
Das kann gut sein.
Aber sonst stelle ich den nachträglich rein. Also, und ansonsten erfahrt ihr den Link auch bei @LarsWichert auf Instagram bestimmt.
Da wird auf jeden Fall was gepostet.
Lars, wir müssen noch erstmal Respekt, dass du erzählt hast, während ich wo reingedrückt habe, aber ich habe noch nicht so deswegen müssen wir den Podcast jetzt zu Ende machen. Ich muss jetzt nochmal vernünftig. Aber
ihr hört schon das Schiffshorn im Hintergrund, das ist die Hafenrundfahrt. Es sind Probleme, die kann man nur rektal lösen.
Lars, wir müssen noch einen dritten Teil machen. Und zwar erinnere ich mich gerade, du hast dir mal dein Genick gebrochen.
Scheiße! Stimmt, da war auch gut in Behandlung bei dir.
Ja, und ich habe dich danach behandelt und ich wollte deinen Hals einrenken, was ich ja offiziell als Physiotherapeut nicht darf. Aber wenn du im Sport arbeitest, dann musst du es machen, weil ansonsten arbeitest du nicht mehr lange im Sport. Aber ich habe es nicht gemacht und irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, boah, das fühlt sich hier alles nicht mehr so gut an. Geh mal jetzt wirklich zum Arzt. Aber über die Geschichte müssen wir im dritten Teil reden. Also du merkst, es ist immer noch, wir rollen hier richtig auf. Ich finde das gut.
Du, wir kennen uns ja auch richtig lange. Da gibt es einige Geschichten. Wir haben ja auch ein paar Geschichten aus dem Trainingslager. Aber es war zum Glück nicht das Genick, was ich mir gebrochen habe. Es war nur ein Schädelbruch.
Ja, nur.
Ja. Genau, auch eine Geschichte, wo du mich gut behandelt hast.
Naja, nicht wirklich. Auf jeden Fall eine Geschichte, wo du mit dem Schädelbruch gerudert bist danach noch.
So ist es.
Also, hast du noch irgendwas? Nee, du hast jetzt viel erzählt.
Schaut euch den Film an, gebt Feedback. Wie sagt man so schön, lasst ein Like und Follow da. Da freuen sich alle. Und
auf wessen YouTube-Kanal
kommt das? Das läuft auf dem YouTube-Channel, sagt man, ne?
Ja.
Von Felix Gensicke.
Okay, perfekt. Und wenn ihr Freunde habt, die an der Depression erkranken oder damit zu kämpfen haben und Freundesfreunde, wie auch immer, könnt ihr auch immer gerne auf Instagram bei Wir für Yannick Nachrichten schicken und da wird auch immer unterstützt, zumindest mit dem Support, was irgendwie an Ärzte oder Arztvorschläge, glaube ich, ne?
Genau, auf jeden Fall. Kontaktvermittlung, generell Hilfe, dass einfach ein offenes Ohr ist, vielleicht ein Ohr, was ein anonymes und vielleicht auch ein neutraleres Ohr, als man sich teilweise wünscht. Deswegen da auf jeden Fall gerne den Kontakt suchen. Wir für Yannick hat auf jeden Fall da ein komplett offenes Ohr und steht euch mit Rat und Tat zur Seite.
Top. Dann habe ich noch einen letzten Punkt. Holt euch auf paceheads.com Sachen zum Mieten, falls ihr was braucht. Und Von der RG Hamburg wurde ich gefragt, ob ich hier mal reinwerfen kann. Es gibt vom OSP Stuttgart BMX Race im Bereich Zeitmessung. Da wird ein Sportstudent für die für ein Analyseprojekt als Masterarbeit gesucht. Falls da jemand Lust hat, Richtung Trainingssteuerung, Schwachpunktanalysen und sowas, irgendwas mitzuarbeiten, dann meldet euch bei mir. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Lars, wir müssen jetzt nochmal 10 Minuten richtig reinknallen. Und nächste Woche geht es schon weiter mit Phil. Seid gespannt. Danke, Lars.
Ciao.